Wenn einen jetzt auf den Plakaten viele Kandidaten zur Wahl anlächeln, dann habe ich mir in meinem Kopf ausgedacht, was wäre wohl in unserer Republik los, wenn einer der Kandidaten oder Kandidatinnen auf den Gedanken käme zu sagen, wir wollen, dass 40 Millionen Menschen über Nacht ihr liebgewordenes Heim verlassen und irgendwo in die Fremde ziehen, Obdach suchen und wenn es nur in einem mickrigen Zelt ist. Und dafür sollen sie auch noch tüchtig bezahlen. Ich glaube, den Kandidaten hätten alle weggejagt. Das gibt's ja nicht. Wir machen alles freiwillig, was uns so verpönt erscheint im Urlaub. Im Urlaub. Was ist das für eine wunderbare Völkerwanderung? Ich genieße es ja auch. Der Günther mit der Trompete, der kam gerade von USA zurück, von der Konzertreise. Und ich weiß nicht, wo sie alle herkommen oder noch im Aufbruch sind. Mit der großen Sehnsucht geht man los. Das haben die Hunnen und Vandalen in der Völkerwanderung nicht in Bewegung gesetzt. Was Jahr für Jahr sich auf den Weg macht und geduldig im Stau steht. Wir haben ja alle in diesem Urlaub ein großes Ziel, einen Wunsch. Wir wollen doch irgendwo aufatmen können, uns verwirklichen, Leben finden. Das sind doch die schönsten Zeiten des Jahres für viele. Und der Urlaub, das ist ein Wort, ja, das prägt unsere moderne Zeit so typisch. Unsere Vorfahren haben das überhaupt nicht gekannt, was das ist. Aber wir wissen, dass es eine große Sehnsucht, eine Hoffnung, dass man da etwas findet. Oft erinnert es mich, wenn ich mit böser Zunge reden soll, ein wenig an den Fluch, den einst Gott über die ersten Menschen gesprochen hat. Unstet und flüchtig sollst du sein. Die große Heimatlosigkeit. Oder das Leben ist schön, aber kostspielig. Man kann es auch billiger haben, aber dann ist es nicht mehr so schön. Also im Urlaub, man muss irgendwie was machen, dass es schön ist. Wie wird es ganz arg schön? Wie kann man das Beste rausholen? Der Günter Grass hat einmal empfohlen, man soll den Augenblick mit der Teigwalze ausrollen. Auskosten in der ganzen Breite. Weil die Lust des Lebens in einem Nu verfliegt, ist ja in allem, was wir genießen, so Vorfreude auf das Essen, wenn sie satt sind, dann ist vorbei. Das Menschenlust verfliegt, hält nicht an. Es liegt über der ganzen Erde in der Vorfreude, die große Erwartung und nachher, ach ja, ist jetzt schon wieder rum, vorbei. Der philosophierende König Salomo hat gesagt, es ist alles auf der Erde ein Haschen nach Wind. Es bleibt gar nichts in der Hand drin. Das sagen die Älteren dann, so ist mit dem ganzen Leben. Kaum hat man begonnen, kaum ist man gestartet, wartet man voller Sehnsucht und dann ist schon wieder vorüber. Die Jungen sagen dann, ja, ihr habt ja euer Leben schon hinter euch. Sagen, na, wir wollen noch was ganz Tüchtiges kriegen vom Leben. Wir suchen immer in der falschen Richtung. Wir suchen immer in der falschen Richtung. Dieser David, wo betet er? In der Wüste, heißt im ersten Vers, in der Wüste. In der trostlos heißen Wüste. Feinde stellen ihm nach. Er sehnt sich eine Flasche Wasser jetzt, eine frische Quelle. Er sehnt sich einmal wieder in einem richtigen Bett liegen. Das wäre doch das Leben. Er sehnt sich nach seinen Eltern, nach seinen Lieben, einmal wieder in der frohen Gemeinschaft der Familie sitzen. Sehnsüchte, die kennen Sie alle. Aber das Interessante bei dem Psalm ist, dass David das Leben ganz anders beschreibt. Er sucht wo ganz anders. Wenn wir in der Situation sind, einige von Ihnen, die gehen ja durch Wüsten. Die gehen ja durch Wüsten des Lebens. Ganz allein, ohne Kraft, durstig, sehnsüchtig. Und was bei dem David noch so schlimm war, bedrängt von Feinden, die ihm nach dem Leben trachten. Ich hoffe, dass ich das nicht durchmachen muss. Und der ganzen Sehnsucht will nur sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du mir jetzt richtiges Leben bescheren. Du musst dafür sorgen, dass das Elend ein Ende hat. So beten wir doch da und. Herr, verändere die Wüste. Mach du eine blühende Oase draus. Mach jetzt alles anders. Hilf mir doch. Nimm dir die Schwierigkeiten weg. Nein, der David betet nicht so. Der David sagt, ich bin mitten in der Wüste an der Lebensquelle. Ich habe das Leben gefunden. Bin mittendrin. Mitten in der Wüste. Er will gar keine Änderung der Umstände. Und das beim David anders als bei uns. Er findet das Leben an seinem schwierigen, notvollen Platz, wo er sagt, eigentlich ist nicht zum Aushalten. Die brennende Sonne, der Durst, die Erschütterung und die Ängste des Lebens und die Sorgen, ich weiß nicht, wie alles weitergeht. Es ist der Fehler, dass wir immer wieder meinen, je mehr wir hineinpacken ins Leben, je mehr wir von irdischen Gütern kriegen, das wäre das Leben. Mir ist oft passiert im Urlaub, dass man gewandert ist. In den Alpen ist besonders schwierig, da können Sie ja auch einen falschen Weg einschlagen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind. Und dann fängt der Erste an und sagt, ich glaube, wir sind falsch. Wer sich als vernünftig ist, geht wieder zurück und schaut an der Weggabelung, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nein, wir laufen einfach mal jetzt weiter. Und dann sagen, wir müssen bloß schneller laufen. Bloß dann wird nicht besser, wenn man auf dem falschen Weg ist und schneller läuft. In den Alpen ist dann ganz besonders schlimm, wenn man dann eine Abkürzung machen will und sagt, wir laufen die Wiese runter, da ist ein Hang. Man sieht zwar nicht richtig, wo die Wiese hinläuft. Wir wissen, dass das furchtbar werden kann, wenn die Neigung immer größer wird. Und am Ende kommt der Abhang und dann kommt man an einen Punkt, wo man weder vorwärts noch rückwärts kann. Wenn man auf dem falschen Weg ist, da muss man zeitig überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg? Es gibt so wenig Menschen, die heute innehalten und fragen, ist mein Leben überhaupt richtig gelebt oder bin ich auf einem Holzweg? Wo ist meine Lebenserfüllung? Nicht in den Gütern, sagt die Bibel immer wieder. Nicht, ein Mensch lebt nicht davon, dass er viele Güter hat. Und wenn man die ganze Welt gewinnt, davon ist das nicht abhängig. Sondern das, was der David hier sagt, Gott, du bist mein Gott, nach dir dürste ich. Herr, von dir kommt die Lebenserfüllung, die Lebensfreude. Auch wenn ich in ganz schwierigen Umständen lebe, wenn du mich annimmst, wenn du deine Hand jetzt auf mich legst, wenn du mich führst, dann will ich auch an diesem Wüstenplatz aushalten. Und dann ist das ein herrlicher Platz. Und dann will ich dir danken und loben. Er will keine Veränderung des Platzes, wo er lebt, sondern mittendrin will er Gott preisen und rühmen. Und er sagt, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Davon kommen die Unruhen in unserem Leben her. Weil die Befriedigung auch unserer körperlichen Organe, unserer Nerven, unserer Sinne nur dann kommen kann, wenn wir in Gott ruhen. Geborgen sind in Gott. Dass das Auswirkungen hat bis hinein in das Körperliche ihres Lebens und in ihren kranken Leib, davon bin ich überzeugt. Wenn sie in Gott ruhen, wenn sie in schwierigen Augenblicken sagen können, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Sie müssen mal den Psalmen Davids lesen. Wenn er das sagt, Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein All, wieder auf der Flucht. Worum sein Leben läuft und hinter ihm sind die Soldaten Sauls her und dann sagt er, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, dann blicke ich nur auf den Herrn. Psalm 27, Moses, schlagen Sie es auf, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Vers 3, wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Ich lege meine Sorgen in die starken Hände meines Herrn. Ich lege mein Leben und meine angeschlagenen Nerven dahin und meine Ängste und ich lege sie einfach dort ab und lass Gott machen in dem großen Frieden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? müssen Sie aufpassen. Keine noch so wilde Vergnügung, kein noch so wilder Sinnentaumel, keine noch so große Menge Geld, keine noch so große Beförderung in Ihrem Beruf gibt Ihnen Befriedigung, wie der lebendige, ewige Gott Ihr Leben trägt. Das heißt in der Schöpfungsgeschichte so schön, dass Gott einen lebendigen Atem in den Menschen hineinhaucht. Und der fehlt uns. Den Atem, damit man richtig leben kann, durchatmen kann, in den Schwierigkeiten, in die Gott uns hineingestellt hat. Und noch ein Bild. Beim David ist das immer so wie beim Kompass. Sie kennen das, ein Kompass, der zeigt immer nach Norden. Den können Sie schütteln, auf den Kopf stellen oder rückwärts hinlegen, wie Sie wollen. Immer zeigt er nach Norden. Und so ist es mit dem David. In jeder Lebenslage singt er das große Lied der Freude. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es war auch bestimmt in einer trostlosen Stunde gedichtet. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ich fürchte kein Unglück. Das ist der Grund, wo Sie Ruhe, Erfüllung und Frieden finden. Wenn Sie mehr vom Leben haben wollen, wir müssen an der richtigen Stelle suchen. Jetzt steht noch was drin. Es gibt etwas Größeres als Leben. Etwas Größeres als Leben. Leben ist ja heute das kostbarste Gut. Auf den Straßen, tatütata, alle Autos auf die Seite, über den Gehwegstein fahren und was weiß ich, auf dem Gehweg. Und bloß macht Platz, jetzt kommt ein Rettungswagen und Leben muss gerettet werden. Auch wenn 5 andere Autos zusammenstoßen, kostet was wolle, es geht ums Leben. Leben zu retten ist das Höchste. Manchmal fragt man sich ja, ob das in unserer Zeit nicht ein bisschen extrem getrieben wird. Viele alte Menschen liegen ja in Pflegeheimen, Menschen. Man sagt, ist das Leben an sich zu verlängern, aber wenn das Bewusstsein und das Gehirn gar nicht mehr mit tut, ist das ein Wert an sich, Leben? Ich will jetzt nicht drüber philosophieren, aber es ist interessant in unserer Zeit, ganz selbstverständlich, lieber ein Bein amputieren als sterben. Leben ist mehr. Oder was werden Pillen und Medikamente und bittere Sachen geschluckt und alles, bloß damit man das Leben erhält. Leben ist das kostbarste Gut. Und bis ins hohe Alter hinein, wenn ich noch ein bisschen länger leben dürfte. Große Sehnsucht, die will viel vom irdischen Leben, von der irdischen Lebenslänge auskosten. In der Bibel wird es ganz anders gesehen. Der David sagt, es gibt was viel Besseres als Leben. Es ist gar nicht wichtig, wie lange ich irdisch mein Leben zubringe in dieser Welt. Was ist mehr als Leben? Deine Güte, Herr, ist besser als Leben. Deine Güte. Ja, was ist das? Die Güte Gottes. Kennen Sie die Güte Gottes? An der Güte Gottes verzweifeln ja viele Leute und sagen, ich sehe nichts von der Güte Gottes. Weil in meinem Leben so viel Schwere sich ereignet, dann fangen sie an zu fluchen und zu lästern. Wo erkennt man denn Güte Gottes? Erkennt man Gottes Güte nur, wenn man gut gegessen hat und satt ist oder wie? Da erkennt man sie auch nicht. Über den irdischen Gaben müsste man Gottes Güte ein Stück weit schon erkennen können, über den Gaben der Schöpfung. Ich las in diesen Tagen in der Biografie von dem chinesischen Märtyrer Wang Mingtao, den habe ich noch im Alter in Shanghai in einer Hausgemeinde besuchen können, wie er schon über 90 war und erblindet. Und er schreibt in der Biografie, wie er sich als junger Kerl bekehrt hat, mit 21 Jahren. Da war er feuereifrig und wollte den Glauben richtig entdecken. Er hat im Januar an einem bitterkalten Tag sich taufen lassen, durch nochmal taufen lassen. Er war kindgetauft als Presbyterianer. Er hatte einen frommen Vater, einen Arzt, aber der starb im Boxeraufstand, aber dann hat er sich da nochmal taufen lassen, eine Glaubenstaufe, wird alles recht machen. Und ihm war das gerade recht, dass man mit Äxten das Eis auf dem Fluss aufhacken musste. Da ist er eingetaucht und sagte, die Kleider, die ich anhatte, die sind nachher ganz gefroren gewesen, war ein furchtbar kalter Wintertag. Aber hat er alles gemacht und sagt, ich möchte doch Gott richtig dienen. Das war damals in einer Pfingstgruppe und dann hat er gesagt, ich möchte auch die Kraft des Heiligen Geistes an mir erfahren. Und er hat gesagt, ich habe probiert, wie ich wollte, mit dem Zungenreden hat es nicht so funktioniert. Ich habe es zwar auch so gekonnt wie die anderen, aber ich merkte, es war nicht echt. Das ist ja von mir nur produziert gewesen. Und dann hat er gesagt, und das schreibt er da in seiner Biografie, der Heilige Geist berührt uns nirgendwo so stark, wie wenn wir mit unserer Schuld vor Gott rennen. Das ist der Moment. Er sagt doch nicht Zungenreden, sondern wo ich von Gott geheiligt werde.
wo Gott meine Schuld ausstreicht. Da erlebe ich seine Güte, seine Liebe. Wenn ich richtig in der Enttäuschung über mein Vergehen, meine Untreue, das vor Gott bringe und dann erlebe, hat mir alles vergeben, alles erlassen. Welch eine Liebe, welch eine Güte Gottes, da erleben sie Gottes Güte, ein Leben lang. Abends, wenn sie zu Bett gehen, Herr, was bist du wunderbar, wie du mit einer großen Geduld mir die alten Sünden immer wieder wegnimmst. Meine Verfehlungen, meine Untreue. Wo kann ich Gottes Güte erkennen? Das ist das Herzstück christlichen Glaubens, wo wir Gott erfahren. Da ist Gott so groß, dass er mich nimmt, mich in seiner Liebe trägt und mich aufnimmt. David sagt in dem Psalm, Vers 6, Herr, ich hätte gern deine Macht und Herrlichkeit gesehen. Herrlichkeit ist der Lichtglanz Gottes. Deine Macht, deine Größe. Und dann sagt er, das ist meines Herzens Freude und Wonne. Da steht eigentlich im Urtext dran, das ist Mark und Fett. Die Israeliten waren Feinschmecker und ich sagte, das schmeckt besonders gut, Fett und Mark. Und sagt, das ist mir so das kostbarste Leckerbissen. Wenn ich deine Güte erlebe, wo kann ich Gottes Güte schauen? Da, wo Jesus für meine Sünden stirbt. Das ist der Punkt, wo ich Gottes Güte schaue. Täglich neuester, das Herzstück des Evangeliums. Da hat Gott seinen Sohn für mich dahingegeben. So lieb hat er mich. Alles andere in meinem Leben ist nicht so leicht deutbar. Da kann ich es deuten, dass ich ihm wert bin. Und ich habe ein Anrecht darauf, dass Gott bei mir ist. Das war den David wichtig. Er sagt, mein Gott, mein Gott. Sie hören das so schnell und legen das wieder auf die Seite. Also wie ich sage, meine Frau, mein Taschentuch, mein Gott, der zu mir gehört, in jeder Lebenslage, gerade in den dunklen Stunden, mein Gott, der stellt sich ganz zu mir in meiner Not, in meiner Schwäche, in meinem Leiden, in meiner Trauer. Mein Gott, ich traue auf ihn. Das Hebräische, das kennen Sie auch, was das heißt, mein Gott. Eli, wie hat das Jesus am Kreuz noch gerufen? In der letzten Todesgrauen, reiß mich da jetzt raus, mein Gott. Und da bindet sich Jesus an den ewigen Gott. Darum bin ich der Meinung, dass Jesus nicht von Gott verlassen war am Kreuz, als er es gerufen hat. Er hat gespürt die Abgründe der völligen Verlassenheit, der höllischen Verdammnis und hat sich in dem Augenblick an den ewigen Gott gebunden. Darum gibt es keine Verlassenheit mehr für den, der sagen kann, ich gehöre Gott. Ich bin sein Eigen, mein Gott und Herr. Ich bin bei ihm und bei ihm getragen und gehalten. Und nur noch das Letzte, genieße das Leben. Die Bibel macht uns immer wieder Mut zum Genießen, zum Dranfreuen. Bloß wir sollten uns nicht an den falschen Dingen oberflächlich ergötzen, sondern wir sollten es genießen in der ganzen Freude. Und jetzt nochmal ein Blick auf den David, wie er durch die Wüste streift. Durstig, verlangend. Und er erfüllt die kahle Kargheit der Wüste mit seinen Lobliedern. Machen Sie das auch? Ihr Singles, die ihr so leidet an eurer Einsamkeit, singt ihr. Ihr Trauernden, singt ihr. Im zweiten Vers hat es früher in der alten Luthertext gesagt, Frühe suche ich dich, Frühe. Warum denn Frühe? Ja, mit der ersten Kraft. Und dann, bevor die ganzen Sorgen so schwer auf sie hinfallen. Frühe suche ich dich. Die Stille vor Gott und die Freude, Herr, ich bin doch dein, du bist mein Gott und ich lege alles in deine Hand, nach dir verlangt mir. Und dann sagt er, das ist doch das Herrliche, Mark und Fett, wenn ich dich loben darf. Sehr interessant, wir haben ja den falschen Blick, indem wir die irdischen Dinge, die materiellen Dinge so ernst nehmen, die doch vergehen und das Unsichtbare, das doch ewig ist, so oberflächlich anschauen. David hat sie hineinversenkt und sagt, ich will singen und meine Lieder. Und dann, wenn ich mich zu Bett lege, das ist ja schön, wenn man im Urlaub war und man kommt heim, dass man sagt, komisch, in der ganzen Welt, in keinem Fünf-Sterne-Hotel, gibt es so ein schönes Bett, wie ich daheim habe. Das allerschönste Bett, das es überhaupt gibt. Und da fühle ich mich richtig schnucklig wohl. Und er sagt, ich mache mein Bett zu einem Betsaal. Ich mache mein Bett zu einem Betsaal. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Im Schlaf kommen manchmal auch schwere Gedanken über uns. Dann ist es umso wichtiger, wenn sie wach liegen, nachzusinnen über das brennende Herz Gottes. Manchmal zweifelt man ja an sich selbst und ist mit sich selber im Streit. Hoffentlich sind sie das auch manchmal. Dass sie nicht bloß bewundern vor dem Spiegel stehen und sagen, ach, wie schön bin ich, sondern dass sie sagen, was bin ich doch für ein komplizierter, schwieriger Mensch. Und dann freuen sie sich, dass Gott sie liebt. Dass Gott sie so annimmt, dass gar nichts für Gott dazwischen treten kann. Er liebt sie um Jesu Willen, so total und ganz. Mit allen Mängeln und Fehlern hat sie lieb und will sie verändern und erneuern. Und sinnen sie darüber nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Ich weiß nicht genau, was frohlocken ist. Muss irgendein ganz vergnügtes, fröhliches Jauchzen und Springen sein. Ich atme durch und ich freue mich. Und plötzlich weicht die Angst. Das Wissen, der Herr ist da. Jetzt habe ich sie dauernd angepredigt. Jetzt würde ich es am liebsten mit ihnen einüben. Man sagt ja, es gibt ja so moderne Sprüche, was Urlaub sein soll, die Seele baumeln lassen. Das ist ein Quatsch. Was heißt Seele baumeln lassen? Hier heißt, meine Seele hängt an dir. Ihre Seele soll Ruhe finden, nicht baumeln. Ruhe finden, das wäre im Urlaub schön. Wenn Sie sagen, ich bin wieder ganz ruhig, ich werde hin und her geschüttelt. Ich trage die Schwierigkeiten meines Lebens und ich nehme meinen Platz an. Auch die Lasten, die Gott mir auferlegt und ich bejahe das. Und ich stille mich drunter, deine Hand hält mich. Da war im Württembergischen ein Mann, der hat sich gerade für seine Bibelstunde vorbereitet, als ihn der Herzschlag ereilte. Die Geschichte hat mich damals so getroffen, denn der hat gerade seine Bibelstunde vorbereitet gehabt, war etwas jünger als ich, über dieses Wort, deine Güte ist besser als Leben. Und da ist er zusammengesunken und der Herr hat ihn heimgeholt. Es ist gut, wenn man dran denkt. Was ist mein Leben? Habe ich das gefunden, das wirklich wahre Leben, das erfüllte Leben? Da braucht man auch nicht trauern, sondern darf man danken. Manche haben ja das Leben sehr schwer erlebt, sehr schwer. Amos Comenius, der zur hussitischen Brüdergemeinde gehört in Prag, hat die ganzen Nöte des Dreißigjährigen Krieges miterlitten, hat sich im Wald versteckt und da starb noch seine Frau und er war völlig verzweifelt. Und da schreibt er, wo soll man sich auf dieser elenden und betrübten Welt hinwenden? Was soll man anfangen? Wo ist Hilfe? Wo ist Rat? Ach, wenn doch der Tod käme und machte dieser Trübsal, Jammer und Elend endlich ein Ende. Und dann erzählt er von diesen furchtbaren Tagen, als alle ihre Häuser niedergebrannt waren, sie obdachlos waren. Niemand hat mir helfen können. Keinen Gedanken, den ich hatte. Erst Christus. Und dann zitiere ich, er gab meiner Seele endlich volle Ruhe, Trost und Freude. Und er sagt dann später, in dem 30-jährigen Krieg gibt es bloß einen Kriegsgrund, der überall liegt. Der Mensch ist immer nur auf sich bezogen und sieht sich als das Weltzentrum. Und der Mensch hat Gott verloren und darum geht es drunter und drüber. Er muss zu Gott wieder in die richtige Beziehung kommen. Und dann wieder ein Originalzitat von Amos Comenius, mit dem will ich schließen. Wer nicht in seinem Gott als in dem Zentrum bleibt, den schleudert's hin und her, bis er daran zerstäubt. Hoffentlich finden Sie zum gewissen Frieden. Der Herr hält meine Seele und ich bin in seiner Hand geborgen. Amen.